Medizin und Menschen. Der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt.
Medizin und Menschen, unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldina Krankenhaus in Schweinfurt. Heute zum Thema Alles im Fluss, warum die Galle für uns so wichtig ist, mit einem, ja, ich möchte wirklich sagen, alten Bekannten, mit Professor Dr. Med. Stefan Kanzler, Chefarzt der medizinischen Klinik, zum 6. Mal dabei.
Ja, Herr Schwarz, ich freue mich, fühle mich bei Ihnen auf der Couch schon recht heimisch. Und freue mich auf einen nächsten Podcast, in der Hoffnung, dass er auch von einigen gehört wird.
Ich hatte gerade so einen Dieter-Thomas-Heck-Moment gedanklich. Ich muss nur sagen, zum 6. Mal dabei, bitte nicht wieder bellen. Aber Quatsch, ich bin ja froh, wenn Sie da sind. Wir halten es dementsprechend auch kurz mit der Vorstellung, weil wer die Podcasts verfolgt, wird sie schon mal irgendwo erlebt haben. Aber trotzdem 2, 3 Halbsätze zur Person.
Ja, gerne. Also ich habe meine Ausbildung im Studium relativ umtriebig verbracht. Ich war in Heidelberg, ich war 2 Jahre in Frankreich unterwegs, war in London im Imperial College, ich war in Rochester in den USA und habe dann in Frankfurt abgeschlossen und war dann tatsächlich relativ lange, 15 Jahre, 16 Jahre in Mainz an der Uniklinik. Bin dann von dort als leitender Oberarzt hier gerne ans Leopoldina Krankenhaus gekommen, wo ich tatsächlich jetzt schon im 17. Jahr tätig bin und mir das auch all die Zeit sehr viel Spaß bereitet hat.
Ich schmunzel da immer wieder drüber, weil es für mich immer so klingt wie Heidelberg, London, Paris, New York, Schweinfurt. Eine logische Entwicklung.
Im Nachhinein, ja, würde ich sagen, ist eine logische Entwicklung. Aber Sie können glauben, am Anfang war der Schritt hierher kein einfacher. Aber das hört man ja von vielen, die dann hier angekommen sind, dass sie dann letztendlich sehr glücklich sind. Und ich bin Vater von 5 Kindern und wir haben hier sehr schön angetroffen. Und es ist eine sehr lebenswerte Region, wo wir sehr gerne zu Hause sind.
Aber kommen wir doch mal zu unserem Thema. Kommen wir zur Galle. Ich habe im Vorfeld natürlich so ein bisschen Internetrecherche betrieben, wie alle Leute das heutzutage tun, mit Google und Co. Und worüber ich immer wieder gestolpert bin, war die Aussage, die Galle ein überflüssiges Organ. Ist es so eine Art Blinddarm-Deluxe?
Ja, das müssen wir im Gespräch ein bisschen erörtern. Also erstmal für unser Gespräch würde ich mal sagen, wenn wir von der Galle reden, reden wir vom Gallenwegssystem.
Ja, Ach so, und ich rede jetzt quasi mit meinem Plakativen von der Gallenblase.
Ja, die meisten Leute würden da auch die Gallenblase drunter verstehen, aber die Galle wird ja in der Leber produziert. Das ist einer der wesentlichen oder einer von mehreren wesentlichen Aufgaben der Leber. Und die fließt dann über ganz kleine Kanälchen in die größere Kanälchen und dann in den Hauptgallengang. Und die überschüssige Galle, die wird dann letztendlich in der Gallenblase gespeichert für den Moment, wenn dann die Galle, da kommen wir darauf zu sprechen, wofür die zuständig ist, dann gebraucht wird. Also die Gallenblase ist im engeren Sinne überflüssig, aber in der Natur ist nichts da, was wirklich überflüssig ist. Aber wir können sehr gut ohne leben. Das ist das, was Sie meinen.
Jetzt, wenn wir uns das Ganze mal so vorstellen wollen, ich meine, Galle sagt mir wirklich nur aus dem landläufigen Begriff, mir kommt die Galle hoch so ein bisschen was. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch dann merkt. Ne? Aber wenn wir es erstmal beschreiben wollten, was macht die Galle genau, wofür ist sie da und wie funktioniert sie?
Ja, da vorweg mal gesagt, der Körper kann im Grunde sich von Sachen nur trennen über 2 Wege. Das ist einmal die Niere, über den Urin, und das andere ist die Galle. Das sind die 2 einzigen Möglichkeiten, wie wir Sachen loswerden. Über den Darm, die Galle läuft über den Darm und im Übrigen ist die Galle auch, sagen wir, die farbgebende Substanz für den Stuhlgang, dass der Stuhlgang die braune, grünliche Farbe hat, das verursacht die Galle. Und damit hat sie eine sehr wichtige Ausscheidungsfunktion. Das heißt, wenn wir Gifte in uns tragen, wenn wir Medikamente benutzen, dann ist ein wesentlicher Weg, diese wieder loszuwerden, über die Galle.
Also eine Art Reinigungssystem für den Körper.
Genau. Wie gesagt, es geht über die Niere, dann über den Urin oder über die Galle. Ansonsten haben wir keine Möglichkeit.
Okay, das ist interessant. Und sie hilft auch bei der Verdauung dann insgesamt. Ne?
Genau. Wenn wir jetzt mal überlegen, wofür brauchen wir die Galle? Also die Galle ist nochmal im rechten Oberbauch, die Gallenblase lokalisiert, die Leber auch im rechten Oberbauch. Da sind 3 ganz wesentliche Funktionen anzusprechen. Eine hatte ich jetzt schon genannt, das ist die Ausscheidung von toxischen Substanzen. Unter anderem auch Substanzen wie Cholesterin wird über die Galle ausgeschieden. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, was die Steine angeht. Die 2. wesentliche Funktion ist, dass die Galle den sehr sauren Mageninhalt, der Magen produziert ja sehr viel Säure, und der Speisebrei gelangt dann über den Magen in den 12-Fingerdarm und da mündet der Ausführungsgang der Galle zusammen mit der Bauchspeicheldrüse. Und der neutralisiert diesen sehr sauren Mageninhalt. Also da, die Galle ist sehr alkalisch und das bedingt, dass man dann in dieser neutralen Situation dann auch besser oder gut die Nahrungsbestandteile resorbieren kann. Und da kommen wir zum dritten wesentlichen Punkt, wofür wir die Galle haben. Die Galle enthält Lipasen, das sind Enzyme, die essentiell sind für die Fettverdauung. Also alles, was fettig ist, kann man nur aufnehmen, verdauen, wenn die Galle dazukommt und dann in diesem Speisebrei, dann, das geht über Mizellen und dann können diese wiederum aufgenommen werden. Und mit dem Fett, und das ist ein wichtiger Punkt, werden eben auch die fettlöslichen Vitamine, das sind die Vitamine EDK, sagt man so schön, E, D, E und K, die werden da resorbiert und das sind fettlösliche Vitamine, die ganz essentiell sind für ganz viele Funktionen, für die Blutgerinnung, für den Knochenstoffwechsel, für das Immunsystem. Und wenn die Galle nicht richtig fließt, dann werden eben diese Vitamine auch nicht richtig aufgenommen.
Ja, man sagt ja ganz oft, wenn man Vitamine zu sich nimmt, auch als Supplement, dann sollte man irgendwie entweder ein Öl oder ein Joghurt oder irgendwas Fettiges dazu essen. Ist an dem Mythos also was dran auch?
Bedingt, also es betrifft ja nur diese vier Vitamine. Hm. Alle anderen Vitamine sind wasserlöslich. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel viel Vitamin C zu sich nehmen, das wird sofort ausgepinkelt. Da können Sie gar nicht, das können Sie nicht speichern. Aber diese fettlöslichen Vitamine, da ist es richtig, das ist natürlich besser, wenn man da eine leicht fettige Grundlage hat. Aber da auch nochmal ein warnendes Wort, es werden teilweise Vitaminpräparate verkauft, wo diese fettlöslichen Vitamine, gerade Vitamin E, sehr hoch dosiert ist, da kann man sich auch mit vergiften.
Das ist interessant, weil ich zum Beispiel auch jetzt von vielen Leuten gehört habe, die gerade jetzt auch während der Covid-Pandemie und danach so Vitamin D in unfassbaren Mengen in sich reingefüllt haben oder auch Vitamin C, was ist denn davon überhaupt zu halten?
Also das ist in unserer westlichen Ernährung ist das im Grunde überflüssig, weil die Nahrung, die wir zuführen, die hat ausreichend Vitamine. Und da ist es nochmal, wie gesagt, das warnende Wort, die fettlöslichen Vitamine, die akkumulieren, das heißt, die können sich im Körper anreichern. Und wenn man jetzt sehr viel Vitamin D nimmt als ein Beispiel, dann hat man natürlich ein sehr hohes Risiko, Nierensteine zu entwickeln, weil das die Calciumresorption im Körper fördert. Also auch da ist es gut für Leute, die Osteoporose haben, die Mangelzustände haben, aber regelhaft für jemanden Vitamin D in großen Mengen zuzuführen, das ist eher schädlich als hilfreich.
Ja, ist interessant, weil wenn man so guckt und durch einen Drogeriemarkt seiner Wahl geht, da hat man ja meterweise Regale mit allem, was Küche und Keller hergeben und man hat ja dann diesen Reflex, dass man sich sagt, ach komm, ist vielleicht eine tolle Idee.
Schad vielleicht nichts.
Ne, und mal so ein, am besten noch so ein A bis Z Präparat, gib ihm.
Ja, aber wie gesagt, da Acht geben und wie gesagt, ich mache das auch. Es ist natürlich nicht wissenschaftlich belegt, aber ich nehme einmal die Woche oder einmal ein, zweimal die Woche ein Vitamintablettchen, aber das ist mehr so fürs gute Gefühl.
Okay, na, solange es ein gutes Gefühl gibt und sonst keinen Effekt hat, ist es sehr gut. Jetzt wissen wir, was die Galle alles tut. Jetzt bleibt die Frage, was für Probleme kann uns die Galle machen, weil eigentlich klingt das ja super.
Und wie gesagt, wenn das alles funktioniert im Körper, ist alles super, aber dann gibt es eben ein paar Zustände, die wir ansprechen müssen, wo es eben dann nicht mehr so einfach und gut ist. Und da fangen wir mal vielleicht an mit Gallensteinen.
Ja, das hört man immer wieder, ja. Und das ist, glaube ich, hässlich schmerzhaft unter Umständen.
Ich habe es Gott sei Dank auch noch nicht gehabt, aber man vergleicht das mit Venenschmerzen, wenn man, sagen wir mal, Gallekoliken hat. Ja, da gibt es ja zwei verschiedene Szenarien. Das ist einmal, dass ein Gallenstein in der Gallenblase sich entzündet. Dann hat man eine akute Cholezystitis, wie wir sagen, eine akute Gallenblasenentzündung. Und das ist tatsächlich einer der sehr ganz häufigen Notfälle, chirurgischen Notfälle, die wir haben. Und wenn das nicht erkannt wird, ist das potenziell auch lebensbedrohlich, weil die Gallenblase kann platzen. Dann hat man eine biliäre Pankreatitis bzw. Peritonitis, je nachdem, was passiert. Also eine Entzündung vom Bauchraum oder eine Entzündung von der Bauchspeicheldrüse, wenn der Stein sich einklemmt. Und das sind lebensbedrohliche Zustände, die rasch gelöst werden müssen.
Woran merke ich denn, dass ich sowas habe? Also außer, dass es gewaltig wehtut?
Also es ist so, dass, sagen wir mal, eine chronische Entzündung der Gallenblase, das ist mehr so ein Druck im rechten Oberbauch, dass Sie das Gefühl haben, nach dem Essen zieht so ein bisschen rechts in der Leberseite. Wenn Sie eine Kolik haben, ist das eine Sache, die können Sie nicht übersehen. Das sind Sachen, die führen Sie sofort zum Notarzt und dann auch ins Krankenhaus, weil das müssen sehr hässliche Schmerzen sein. Ne?
Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden.
Woher kommt so ein Gallenstein und aus was besteht er?
Also da nochmal zu der Funktion zurück zur Galle. Da haben wir ja gesagt, dass Sachen ausgeschieden werden. Das sind zwei verschiedene Sachen, die da eine Rolle spielen. Das ist einmal das Bilirubin. Das ist ein Abbauprodukt von den roten Blutkörperchen. Und das geht in die Galle und das, wie gesagt, macht die grüne Farbe, das Bilirubin, das Biliverdin der Gallenflüssigkeit aus. Und das sind Kristalle, die sich bilden können. Das sind sehr harte Kristalle und die dann verklumpen. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, das sind die Cholesterinpigmente. Also Cholesterin ist ein Fett, was wir im Körper haben. Das wird auch über die Galle ausgeschieden. Und wenn die Galle dann eindickt, dann kann es eben passieren, dass sich Kristalle bilden und das dann immer weiter eindickt und wir dann eben zwei verschiedene Sorten von Steinen haben. Einmal Bilirubinsteine, das sind sehr harte, und Cholesterinsteine, das sind sehr weiche Steine.
Zumindest bei den weichen Steinen habe ich so den Verdacht, das könnte wieder mit der Ernährung zusammenhängen, oder?
Da sind wir, glaube ich, schon ein paar Mal hängen geblieben.
Ja, wir kennen das Problem.
Jetzt nochmal eine Rolle rückwärts. Wir kommen gleich darauf zu sprechen.
Kein Problem.
Wenn man sich mal überlegt, wie häufig ist das eigentlich, dann reden wir da von einer sehr, sehr häufigen Geschichte. Und zwar haben über 40-jährige Frauen in bis zu 20% Gallensteine und über 40-jährige Männer in bis zu 10% Gallensteine. Also sehr, sehr häufig.
Aber meine Erkrankung, die die Damen eher erwischt als die Herren, das ist auch selten.
Das ist selten, ja. Auch da komme ich gleich nochmal drauf. Und von diesen Patienten, oder das sind ja keine Patienten, das sind Menschen, die Gallensteine haben und keine Symptome, entwickeln im Laufe des Lebens dann 25%. Aber dann können Sie sich überlegen, wenn Sie das auf Deutschland hochrechnen, das ist also eine sehr, sehr häufige Problematik. 25% entwickeln dann irgendwann Symptome, die behandelt werden müssen. Oder Gallenblasenentzündungen, die operiert werden müssen.
Also ich las irgendwo im Internet was von roundabout 190.000 jährlich entfernten Gallenblasen.
Wenn man sich das jetzt mal hochrechnet, die Zahlen, die ich genannt habe, dann ist das sicherlich sehr realistisch. Also das ist neben der Blinddarmentzündung einer der häufigsten Bauchraumprobleme. Wir lehren unseren Studenten eine sogenannte 6F-Regel. Das sind so die Leute, die häufig betroffen sind. Kommt aus dem Englischen. Erste F ist Female, Frauen. Zweite ist Fett.
Ja. Charmant, aber deutlich. Ja.
Deutlich, also Übergewicht. Das dritte ist 40, also ab 40 nimmt das zu. Dann ist das vierte ist fruchtbare Frauen, also im gebärfähigen Alter. Mhm. Oder Frauen, die Hormone nehmen. Deswegen, das ist auch der Grund, warum Frauen häufiger betroffen sind. Das ist ein Stück weit hormonbedingt. Es ist auch so, dass schwangere Frauen häufiger Gallensteine kriegen. Und Frauen, die mehrere Schwangerschaften hinter sich haben, auch häufiger Gallensteine haben. Das fünfte ist blond, fair. Ja, das ist, warum, weiß man nicht genau. Aber das hängt wahrscheinlich mit dem sechsten F zusammen. Das heißt nämlich Family. Das heißt, wenn sie in der Familie häufig Gallensteine hatten, dann ist da eine gewisse erbliche Komponente dabei. Und ich denke, das betrifft eben dann Familien häufiger und dann eben Familien, in denen blonde Leute häufiger sind, eben nochmal mehr. Das bringt einem im Einzelfall nicht weiter, weil wenn jemand Beschwerden hat, dann kann das auch ein schwarzer Mensch sein, der Mann ist und 20, wenn die typischen Symptome da ist, dann hat er eben auch einen Gallenstein.
Ja, ja klar, aber innerlich geht man es natürlich jetzt schon durch, ne? Dann sage ich mir, okay, bis auf blond und Frau habe ich es geschafft. Ne? Und
ich weiß nicht, die Haarfarbe ist nicht mehr so
zu sehen. Das war mal eher dunkel. Aber grundsätzlich ist es ja so eine Sache verblüffend. Also manche Ursachen, Sie haben schon gesagt, die blonde Haarfarbe kann man wahrscheinlich nicht irgendwie begründen, aber warum erwischt es jetzt mehr Frauen?
Das liegt eben an der hormonellen Sache. Das
also wirklich die
Östrogene und Progesterone. Und auch Frauen, die Kontrazeptiva nehmen, über lange Jahre.
Das heißt, wenn ich die Pille nehme, ist das Risiko
höher. Auch ein bisschen erhöhtes Risiko.
Ja. Ja, was kann man tun?
Ja, was kann man machen? Das sind dann auch wieder die üblichen Ratschläge. Das ist natürlich sich viel bewegen, viel trinken.
Das Gleiche wie bei der Niere eigentlich.
Auch bei der Niere, ja. Wir produzieren jeden Tag ungefähr 700 Milliliter Galle. 700 Milliliter ist eine Menge. Die wird dann großenteils eingedickt in der Gallenblase und dann eben zur Verfügung gestellt, wenn man es braucht. Viel bewegen. Übergewicht vermeiden und Alkohol und Zigaretten, das ist in dem Fall jetzt, was die Gallenblasensteine angeht, wohl weniger wichtig, wohl aber, wenn man dann über die Karzinome und solche Probleme redet.
Kann man insgesamt sagen, dass das irgendwas sonst mit der Ernährung zu tun hat, also Fleisch oder irgendwelche Dinge, oder ist das eigentlich egal?
Ja, das ist auch da wieder der Rat, dass man diese klassische mediterrane Kost bevorzugen sollte, dass also viel Gemüse, Ballaststoffe, ungesättigte Fette und nicht zu viel Fleisch, nicht zu viel Cholesterin. Ne? Das ist dann auch wieder, wie gesagt, das Cholesterin wird über die Galle ausgeschieden. Und wenn Sie sehr viel Cholesterin essen, dann wird auch mehr ausgeschieden über die Galle. Und dann haben Sie natürlich ein erhöhtes Risiko, Cholesterinsteine zu entwickeln.
Aber grundsätzlich ist es dann wirklich sehr ähnlich eben mit allem, was mit der Niere zu tun hat, wenn ich das so richtig erinnere. Also gerade auch das mit dem Trinken. Aber wie ist denn das überhaupt mit dem Trinken? Ist ja auch gerade, wo wir vor einiger Zeit noch so richtig heißes Sommerwetter hatten, ein interessantes Thema. Wie viel ist gut und wie viel ist zu viel? Das ist ja auch immer so eine Geschichte.
Also wenn man gesund ist, kann man eigentlich nicht zu viel trinken.
Okay.
Ja, also wenn man, ich sag mal in Maßen, also wenn man zwischen 2 und 3 Litern trinkt pro Tag, dann ist das für die meisten Leute die richtige Dosis. Wenn man jetzt eine Nierenerkrankung hat und dort eine Schädigung hat, oder wenn man eine Lebererkrankung hat oder eine Herzerkrankung hat, dann, also im Sinne einer Insuffizienz, dann muss man die Flüssigkeitsmenge eventuell reduzieren. Aber ich denke mal, als Richtgröße 3 Liter pro Tag ist ein gutes Maß.
Da muss ich jetzt einmal noch nachhaken aus reinem Interesse, weil ich das auch immer wieder im persönlichen Leben, im Umfeld erlebe, weil wir gerade von Frauen sprechen, die durchaus auch ein paar Tage älter sind, wobei 40 ja kein Alter ist, um Gottes Willen. Aber ich erlebe es, dass es gar nicht so leicht ist, gerade ältere Menschen dazu zu bekommen, genug zu trinken oder überhaupt zu trinken.
Ja, das merke ich jetzt im Alltag auch, ja, wenn man sag mal, von A nach B hetzt die ganze Zeit. Aber ich mache das so, dass ich mir am Schreibtisch und daheim und entweder eine Kanne Tee oder eine Flasche Wasser hinstelle und von mir schon den Anspruch habe, dass die am Nachmittag leer ist. Also ich glaube, man trinkt viel weniger, wenn man nach Durst trinkt, und man merkt es dann irgendwann, wenn man auf Toilette geht und der Urin sehr hochgestellt ist, also sehr dunkel, dann hat man zu wenig getrunken. Ja.
Gibt es eigentlich so einen Richtwert, weil gut, als Mann sieht man es vielleicht noch leichter als Frau, aber grundsätzlich sagt man, es sollte eigentlich eher so wie Wasser aussehen und nicht wie Fanta, ne?
Ja, also zumindest nicht wie Starkbier, ja, das ist auf keinen Fall. Ja.
Wieder was gelernt. Wie ist es überhaupt bei Flüssigkeit? Gibt es auch diesen grundsätzlichen Streit Kaffee und solche Sachen? Ist das auch Flüssigkeit oder ist es eher ein Flüssigkeitsräuber?
Das ist eine gute Frage. Die einfache Antwort lautet, dass Koffein, Tein und Alkohol Diuretika sind. Das heißt, das sind Substanzen, die entwässern. Sie können sich also mit Alkohol, das ist auch einer der Gründe, warum man einen Kater hat am nächsten Tag, können sich nicht bewässern, sondern das entzieht dem Körper, auch wenn sie 5 Liter Bier trinken, haben sie 6 Liter Wasser verloren. Sie können sich damit nicht hydrieren, das geht nicht. Man kann spülen, aber sich nicht hydrieren.
Bedeutet natürlich auch, es ist vielleicht der Grund, da sind wir wieder bei mediterranen Verhaltensweisen, warum es zum Espresso in Italien ein Glas Wasser gibt.
Schöner Vergleich.
Ja, jetzt gibt es noch eine, also Sie hatten schon gesagt, es gibt die Gallensteine, es gibt die Infektion oder die Gallenblasenentzündung. Die Gallenblasenentzündung, Sie haben schon gesagt, ist dann quasi ein Stein, der rabiat wird, ne?
Die Gallenblasenentzündung mit Stein, das ist, wie gesagt, die Gallenblase, die kann sich da nicht richtig entleeren, die wird immer dicker, entzündet sich und die Keime können da nicht abfließen. Das ist ein medizinischer, chirurgischer Notfall. Ja, den wir in aller Regel in den ersten 24 Stunden laparoskopisch operieren lassen. Und laparoskopisch heißt also mit Schlüssellochtechnologie, die Patienten sind dann nach 3-4 Tagen wieder daheim. Wenn das, sagen wir mal, nicht erkannt wird und die Galle, sagen wir, immer entzündeter und am Ende sogar perforiert, dann ist es eine große Operation mit einem großen Bauchschnitt. Und dann sind sie auch nicht nach 3-4 Tagen wieder daheim, sondern es ist eine größere Sache.
Da nochmal schwingt die Mahnung mit, rechtzeitig zu kommen.
Ja, ich denke, das sind dann aber auch Schmerzen, die kann man schlecht übersehen. Da suchen sie schon Hilfe und dann ist es Aufgabe der behandelnden Ärzte, da rasch die richtige Diagnose zu finden. Und das schafft man dann auch mit der klinischen Untersuchung, mit Laborwerten und einer einfachen Ultraschalluntersuchung, dann ist eigentlich klar, was los ist. Ja.
Und diese Gallenwegsinfektion, das ist dann irgendwie diese Leitungsbahnen, die dann irgendwie ein Problem haben?
Genau, das ist ähnlich jetzt auch nochmal der Vergleich vielleicht mit der Niere. Sie haben ja einen Harnleiter, eine Harnröhre und die können sich genauso entzünden. Dann haben sie eine Harnblasen- oder eine Harnleiterentzündung. Und genauso ist es eben bei der Galle. Wenn Sie da eine aufsteigende Infektion haben, dann gehen Keime in die Gallenwege hoch und führen da zu einer Entzündung, die dann auch ein schweres, wir sagen, septisches Krankheitsbild machen kann, das auch lebensbedrohlich ist.
Ja, und Sie haben es ja schon gesagt, man kann ohne Gallenblase leben, wenn es auch nichts Überflüssiges im Körper eigentlich gibt. Aber wenn man auf ein Gallenproblem nicht rechtzeitig reagiert, dann kann sich das auf die Leber auswirken. Und ohne Leber wird es, glaube ich, kompliziert.
Das ist richtig. Da wissen wir zum Beispiel aus Tiermodellen, wenn sie die Gallenwege jetzt als Beispiel abbinden, einfach, dass die Galle nicht mehr fließen kann, dann ist die Leber ganz schnell geschädigt. Dann haben sie innerhalb von 2-3 Wochen eine starke Leberschädigung. Und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über diese chronischen Entzündungen sprechen, von den Gallenwegen, die jetzt komplett anders sind als diese akuten, von denen wir gerade sparen. Da spielt das eine Rolle, weil man da langfristig eben sehen muss, dass die Galle gut fließt, damit es eben nicht zu einer Leberzirrhose kommt, was durchaus der Fall sein kann. Ich würde eine Sache noch kurz mitnehmen, damit dieser Block fertig ist. Also das ist ja einmal die Steine in der Gallenblase und die Entzündung. Und das zweite sind die Steine in den Gallenwegen. Wenn die dann aus der Gallenblase runterrutschen und dann nicht über diese kleine Papille, nennen wir das, rutschen können und dann zu einer Verstopfung des Galleflusses führen.
Das klingt dann auch nicht gut. Ja.
Nee, und das führt zu diesen ganz hässlichen Galle-Koliken. Und da der Bauchspeicheldrüsengang die gleiche Ausfahrt nimmt sozusagen wie die Galle, kann es dann auch zu schweren Bauchspeicheldrüsenentzündungen kommen. Und das ist eine Sache, wo wir dann als Gastroenterologen ins Boot kommen, weil wir dann über den Magen, 12-Fingerdarm, und dann über diese kleine Papille reingehen können in die Gallenwege mit einem feinen Draht und einem Katheter. Das ist Stecknagelkopf groß, das ist eine ganz kleine Geschichte. Und dann diesen Gang aufschneiden können, endoskopisch, und dann über bestimmte Instrumente, Körbchen, Ballons, dann diese Steine bergen können. Und dann ist diese Situation, diese krisenhafte Situation, rasch erledigt.
Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden.
Das heißt, Sie brauchen wirklich nur einen minimal kleinen Zugang und arbeiten sich dann so durch natürliche Hohlräume vor.
Genau, wir gehen, wie gesagt, über den Magen, 12-Fingerdarm und dann in die Gallenwege rein. In schwierigen Fällen können wir da sogar mit einem Endoskop in die Gallenwege reingehen und dann über Laser oder bestimmte Verfahren den Stein verkleinern. Es gibt ja teilweise große Steine, die Sie nicht so ohne weiteres rausziehen können. Die können wir dann entweder mechanisch zertrümmern oder mit Laser zertrümmern und dann eben diese Situation lösen, um dann eben diese schwere Bauchspeicheldrüsenentzündung hoffentlich zu vermeiden.
Das ist eine Operation, die dann unter Durchleuchtung stattfindet, oder wie machen Sie?
Das ist unter Röntgendurchleuchtung, das ist unsere Orientierung. Wir können dann die Gallenwege mit Kontrastmittel anfärben und und so orientieren und eben auch den Stein, der dann eine Aussparung in dem Kontrastmittel darstellt, können wir dann sehr gut lokalisieren und dann gezielt angehen.
Da brauchen Sie aber eine unglaubliche Erfahrung und eine ruhige Hand, weil Sie sehen ja quasi nur indirekt, was Sie gerade tun.
So ist es. Wir haben ein endoskopisches Bild von der Öffnung, aber alles das, was dahinter in der Leber, das sind teilweise Sachen, die in der Leber passieren, die sehen wir nur über diese Fluoroskopie, also Röntgenuntersuchung. Übrigens eine Untersuchung, die in Deutschland in München entwickelt wurde, vor 40 Jahren parallel in München und Japan, und die sich dann sehr rasch etabliert hat, weil das vorher waren das ja alles fürchterlich große Operationen. Müssen Sie sich vorstellen, Sie haben dann den ganzen Bauch aufmachen müssen, haben gucken müssen, dass Sie an die Gallenwege kommen und dann irgendwie versuchen müssen, diesen Stein zu bergen. Das waren immer Riesenoperationen.
Und dann natürlich mit allen Spätfolgen, die so ein großer Bauchschnitt beim Verheilen etc. haben kann. Ja.
Das ist so.
Okay, klingt spannend und mich fasziniert immer wieder, was operativ heutzutage alles möglich ist. Wollen wir auch kurz zu den Tumoren oder gehen wir direkt auf die chronischen Geschichten?
Nee, wir könnten gerne kurz zu den Tumoren, wobei die auch immer was mit Entzündung zu tun haben. Also ganz generell im Körper ist es so, wenn Sie irgendwo einen Ort einer chronischen Entzündung haben, sei es jetzt eine Leberentzündung, das nennen wir Hepatitis, oder eine Darmentzündung, dann nennen wir es Colitis, oder eine Magenentzündung und nimm das Gastritis, dann ist immer ein Reiz für eine Proliferation da, also für ein Zellwachstum. Und dieser Reiz ist immer auch ein Reiz für eine Krebsentstehung. Weil wenn irgendwo,
das heißt, wenn was wuchert, kann es bösartig werden.
Genau, wenn einfach was entzündet ist und sich verändert, dann kann durch eine epigenetische Veränderung kann dann plötzlich Krebs entstehen. Und so ist es eben auch bei den Gallenwegen und bei der Gallenblase. Da kennen wir ein paar Risiken, also eine chronische Gallenblasenentzündung, das können wir im Ultraschall recht gut sehen, ist eine gewisse gewisses Risiko für einen Krebs, wenn wir Gallenblasenpolypen haben. Das sind also ähnlich wie Darmpolypen, Wucherungen in der Gallenblase. Wenn die über 1 Zentimeter groß sind, dann sollte man das operieren, auch prophylaktisch operieren. Und wenn wir Steine haben, die sehr groß sind, also 3 Zentimeter oder größer in der Gallenblase, dann ist das auch eine Operationsindikation, weil wir wissen, über diese chronische Entzündung ist das Risiko eines Gallenblasenkrebses erhöht. Was die Gallenwege angeht, ist ein bisschen anders, aber da kommen wir dann zu diesen chronischen Erkrankungen. Es gibt eben chronisch entzündliche Gallenwegserkrankungen, die das Risiko eines Gallengangskrebses eben auch erhöhen.
Ich muss gerade noch fragen, wie groß ist denn so eine Gallenblase, wenn ich da 3 Zentimeter große Steine unterbringen kann?
Da können Sie 10 Zentimeter große Steine unterbringen. Wir nennen das einen Hydrops der Gallenblase. Die kann 20 Zentimeter lang sein und 10 Zentimeter breit.
Okay, ich hatte irgendwie was Kleineres gesund. Vor Augen. Ja.
Es ist auch normalerweise klein. Und wie gesagt, wenn da keine Steine drin sind und Sie eine fettige Mahlzeit zu sich nehmen, dann ist sie auch so, dass Sie sie kaum mehr sehen, weil sie dann entleert ist. Das ist ja eine funktionierende Gallenblase. Ich rede jetzt eher von diesen krankhaften Zuständen, die man aber länger auch durchs Leben rennen kann.
Wenn wir in Richtung chronische Entzündungen umzugehen, woher kommt sowas? Ist das eine Veranlagungsgeschichte? Oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn Sie es genau wüssten, können Sie sich noch einen Nobelpreis in Stockholm abholen. Also es ist noch
wäre noch ein Projekt, aber sind Sie näher dran als ich?
Genau, aber es gibt da im Wesentlichen 2 Krankheiten, die da anzusprechen sind. Das ist einmal die primär biliäre Cholangitis oder die primär sklerosierende Cholangitis, also PBC oder PSC. Man weiß nicht genau, was die genaue Ursache ist. Man vermutet, dass das Autoimmunphänomene sind. Was ist das? Ein Autoimmunphänomen ist immer, wenn der Körper, warum auch immer, eigene Körperzellen oder Organe angreift. Und das gibt's im Grunde in jedem Organsystem. Das gibt's eine autoimmune Hepatitis, dann ist es die Leber, die Ziel ist. Es gibt, die ich gerade angesprochen habe, dann sind es die Gallenwege. Oder es gibt die Colitis ulcerosa, dann ist es der Darm. Oder die Multiple Sklerose, dann ist es das Gehirn. Also Autoimmunphänomene, die zu einer chronischen Entzündung führen. Und in dem Fall ist eben das Zielorgan die Gallenwege.
Das heißt also, das Immunsystem ist eigentlich dafür da, Dinge, die von außen kommen, abzuwehren, wenn sie uns schaden würden. Infekte etc. Und bei einer Autoimmunerkrankung kämpft es gegen sich selbst.
Genau, das ist wahrscheinlich einfach eine fehlgeleitete Autoimmunantwort. Da gab es mal einen Infekt und da gab es ähnliche Zellen, die ähnlich aussagen wie die eigenen. Und dann ist dieser Prozess eben chronisch und führt zu einer Entzündung. Und letztendlich ist es auch da, wie in allen Organen, wenn Sie eine Entzündung haben, führt das zu einer Zerstörung, zu einer Vernarbung. Und am Ende dann zum Funktionsverlust. Und dann kommen wir wieder zurück, wenn die Galle nicht richtig fließt, weil diese kleinen oder größeren Gallenwege entzündet sind. Dann fließt die Galle nicht richtig, dann staut sich die Galle, dann wird die Leber zirrhotisch und über die Zirrhose entstehen dann eben dann auch die Tumore.
Das heißt, das Endergebnis ist eigentlich immer das Gleiche. Die Frage ist, wie akut passiert das oder ob es langsam passiert?
Genau. Und wie gesagt, bei diesen Entzündungen, und wie gesagt, da kann man sehr gut Parallelen zu vielen anderen Organen herstellen. Wie gesagt, Colitis ulcerosa im Darm, chronische Entzündung, Krebsrisiko erhöht. Man muss sehr viel häufiger nachschauen, ob irgendwas sich entwickelt hat.
Wie kriege ich jetzt raus, dass ich ein Problem mit der Galle habe, um die Frage nochmal gestellt zu haben? Sie haben vorhin gesagt, bei einer Gallenkolik merke ich's, da komme ich von allein gelaufen. Aber jetzt gerade bei so chronischen, bei so schleichenden Prozessen.
Ja, und das ist da tatsächlich nicht ganz einfach, weil die Leber als Ganzes, und da nehme ich jetzt die Gallenwege mal mit, es ist ein extrem gutmütiges Organ, was auch eine sehr hohe Reserve hat. Das heißt, wir brauchen nur ein Drittel der Leberfunktion. Und die Leber, die tut in seltensten Fällen, wenn sie nicht massiv entzündet ist, tut die nicht weh. Die macht wenig Symptome. Und wenn wir dann Symptome haben, dann sind das häufig dann schon Symptome einer späteren Erkrankung. Und wenn wir jetzt nochmal zu den anfänglichen Symptomen kommen, dann sind das so unspezifische Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, erhöhtes Schlafbedürfnis. Aber das ist ja schwierig, das hat man ja als normaler Mensch auch. Das heißt, da würde ich empfehlen, dass man, wenn man Sorge hat in diese Richtung, dass man einmal im Jahr oder also über 50 in jedem Fall einmal einen internistischen Check macht, wo man so ein paar Laborwerte nimmt, wo die Leberwerte dabei sind, auch die Gallenwerte dabei sind, wo Entzündungswerte dabei sind und vielleicht einen Ultraschall macht. Und
dann ist halt unglaublich diffus. Wo fängt ein starkes Schlafbedürfnis an? Oder?
Ja, das ist eben das, was... Ja, man wird ja auch älter und dann hat man vielleicht da auch ein bisschen einen leichten Leistungsknick oder so. Also wie gesagt, das ist, wenn man wirklich, sag mal, früh was erkennen will, dann wird das nur gehen über, sagen wir, so ein Screening-Verfahren mit Labor und Ultraschall.
Das heißt, man sollte so ein Check-up ja sowieso regelmäßig machen. Was würden Sie da empfehlen für ein Intervall?
Wie gesagt, ich würde jetzt für einen 50-Jährigen ab 50, würde ich sagen, einmal im Jahr, wenn es einem gut geht, dass man zumindest mal ein mittelgroßes Blutbild macht und Ultraschall. Das würde ich sagen, das ist jetzt unschädlich, das ist kostenmäßig vertretbar und damit hat man die Chance, eben frühzeitig Missstände zu erkennen, die man dann auch vielleicht heilend behandeln kann.
Kann man jetzt beruhigt sein, wenn der Arzt ein Blutbild macht, dass das auf jeden Fall mit abgefragt wird?
Also normalerweise, wenn wir von der Leber reden, dann sind es ja die Transaminasen, das ist die GOT und die GPT. Und was die Galle angeht, ist die Gamma-GT, die alkalische Phosphatase, AP und das Bilirubin. In so einem normalen Blutbild ist zumindest mal die GPT drin und die Gamma-GT und das Bilirubin. Und wenn das in Ordnung ist, dann sollte nichts Gravierendes eigentlich.
Wenn man da was merkt, geht man weiter.
Dann geht man weiter, ja, unbedingt.
Und dann kommt sowas wie Ultraschall beispielsweise.
Ja, und Ultraschall ist jetzt ja wirklich eine einfache Methode, die auch vollkommen unschädlich ist. Also ich glaube, wenn man einmal im Jahr oder alle zwei Jahre zumindest mal einen qualifizierten Ultraschall machen lässt, zumindest ab 50, finde ich das, empfehle ich zumindest meinen Patienten.
Die nächste Eskalationsstufe wäre dann eine Computertomographie? Oder ist das eher so am Ende dann?
Nee, das ist, also wie gesagt, wenn man dann Verdachtsmomente hat, dann wird man sicherlich erstmal die Labordiagnostik ausdehnen und wird dann aber, da haben Sie recht, eine Schnittbildgebung machen, entweder CT, Computertomographie oder ein MRT, um dann zu sehen, was los ist. Ja, und wie gesagt, wenn man dann weitergehen will, dann kommen spezialisiertere endoskopische Verfahren wie Endosonographie, das ist Ultraschall mit am Endoskop vorne oder diese, Sie wollten es ja aussprechen, wie heißt das so schön?
Ein ERCP, geht ganz einfach, ja. Sie dürfen es gerne komplett
eine
sagen.
Eine endoskopische retrograde Cholangiopankreatographie. Das ist eben ein endoskopisches Verfahren, wo man die Gallenwege und auch die Bauchspeicheldrüsenwege darstellen kann.
Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden.
Ja, jetzt brauchen Sie natürlich diese Diagnoseverfahren, weil Sie vermutlich über die Laborwerte nur erfahren, da stimmt was nicht mit der Galle. Aber Sie müssen ja rauskriegen, das haben wir ja vorher besprochen, was nicht stimmt.
Genau, und wie gesagt, dann müssen wir das wieder systematisch abarbeiten. Wie gesagt, die ganz akuten Sachen, die lassen wir jetzt mal raus, weil die natürlich sehr durch Symptome gekennzeichnet sind. Und dann müssen wir rausfinden, was führt dazu, dass die Leberwerte erhöht sind. Und da haben wir jetzt bei uns, wir nennen das so ein Leberpanel, wo wir einfach die Laborwerte, die relevant sind, abfragen. Das geht über Virusinfekte, über Autoimmunerkrankungen, das geht über Tumormarker, wo dann alles dabei ist, wo man zumindest vieles ausschließen kann. Dann geht's weiter über, wie gesagt, die Bildgebung. Und wenn man dann irgendwas sieht, dann geht's natürlich darum, Gewebe zu gewinnen. Ja, dass man, wenn man Verdacht hat auf eine Tumorerkrankung, dass man dann am Ort des Geschehens eine Feinnadelpunktion macht oder über die ERCP eine Bürstenzytologie oder irgendwie an Gewebe kommt, damit man die Art Diagnostik hat.
Ich muss nachfragen, was ist eine Bürstenzytologie?
Das ist über diese ERCP, können Sie in die Gallenwege reingehen und eben eine Bürste über diese Verengungen der Gallenwege schrubben. Ganz.
Ach so, und da bleibt dann was dran hängen.
Da bleibt was dran hängen, das ziehen Sie rein und das kriegt dann der Pathologe und dann wissen wir, was los
sein könnte. Raffiniert. Ja, und was kann ich jetzt machen, wenn ich etwas habe? Muss da in jedem Fall operiert werden?
Also wie gesagt, das ist am Anfang steht die Diagnose und wenn die Diagnose steht, dann haben wir für jede Situation ein klares Vorgehen. Ja? Und wenn wir es kurz nochmal durchgehen, das sind die Gallenblasenprobleme, da wird man sich relativ schnell zur Cholezystektomie, zur Gallenblasenentfernung laparoskopisch entschließen. Dann ist die Galle weg.
Haben Sie gesagt, dauert 3 Tage, geht mit einem kleinen Schlüsselloch, ja, ist kein großes
Ding. Ist keine große Sache. Da vielleicht nochmal als Hinweis, die Patienten haben dann häufig im ersten halben Jahr danach noch etwas weiche Stuhlgänge. Also da sind manche irritiert. Viele werden auch nicht in die Richtung beraten, das muss man wissen, weil einfach die Galle dann nicht gespeichert wird, sondern die Galle fließt, auch wenn man nichts isst und das hat einen gewissen abführenden Charakter. Das nennt man eine chologene Diarrhoe, weil die Gallen dann in den Darm gehen und dazu eine abführende Wirkung haben.
Wären dann anhaltende, längerfristige Durchfälle auch ein Indikator für ein Problem mit der Galle?
Sehr clever. Sie denken mit, Herr Schwarz, Kompliment. Nein, es ist genau das. Also langanhaltende Durchfälle, die nicht erklärt sind, gerade wenn es auch fettige Durchfälle sind, also wenn der Stuhlgang, wir sind ja unter uns, deswegen können wir so reden, der hört ja keiner zu, wenn die sich nicht wegspülen lassen, also wenn die sehr fettig sind, dann bedeutet das, dass die Fettverdauung nicht funktioniert. Also da haben sie Durchfälle und fettige Stühle ist ein Hinweis auf ein Gallenwegsproblem. Wenn sie, einfach Durchfälle haben, kann das auch ein Hinweis sein auf ein Bauchspeicheldrüsenproblem, weil die Bauchspeicheldrüse ja für die Eiweißverdauung zuständig ist. Also sehr wichtiger Punkt, chronische Durchfälle, da muss man an sowas denken.
Ab wann spricht man denn von chronischen Durchfällen? Also gibt's da so eine Faustregel oder?
Also ich sage mal ganz generell, wenn man ein Symptom hat oder andersrum gesagt, viele Sachen, die kommen und gehen mit oder ohne Arzt, aber wenn Sachen länger als 3 Wochen dauern, dann sollte man der Sache mal nachgehen.
Okay. Ja, jetzt wissen wir, das kann passieren, dass ich nach der OP dann eben damit ein bisschen zu kämpfen habe. Auf der anderen Seite, es ist die bessere Alternative. Ne?
Ist die bessere Alternative. Ne? Und das war ja unser erster Punkt. Der zweite war die Sache mit den Gallengangssteinen, ECP. Mhm. Und jetzt kommen wir mal nochmal zu dem dritten. Das ist eben diese chronischen Zustände. Mhm. Wenn die Galle in den Darm fließt, dann gibt es einen sogenannten Kreislauf. Die Galle wird recycelt. Mhm. Das ist im Endteil vom Dünndarm. Da werden die Gallensäuren aufgenommen, gehen wieder in die Galle, damit nichts verschwendet wird. Mhm. Jetzt hat man gelernt, dass die Gallensäure vom Bären, also tatsächlich vom nicht mit EE, sondern mit Ä, dass die bessere Flusseigenschaften hat als unsere eigene Galle und auch immunmodulatorische Eigenschaften hat. Und da hat man gelernt, wenn man die Bärengalle relativ hochdosiert dem Menschen gibt, dann wird die eigene menschliche Galle ersetzt durch die Bärengalle und man kann diese chronisch entzündlichen Krankheiten damit relativ gut behandeln. Klingt seltsam und da wird den Bären tatsächlich die Galle stetig entnommen und das wird in Kapseln verpackt und die Patienten müssen morgens und abends lebenslang so eine Kapsel nehmen und haben dadurch ein deutlich verzögertes Fortschreiten ihrer Grunderkrankung.
Wo kriegt man diese Menge an Bärengalle her? Also ich meine, die Zeiten, dass Herr Stoiber Problembären erschießen ließ, ist denn ja vorbei.
Ja, das ist natürlich jetzt ein schwieriges Thema, weil das Tierschützer natürlich auch auf...
Ich habe so eine komische Ahnung, was jetzt kommt.
Genau, genauso ist es. Die sitzen halt im Käfig und haben eine Ableitung in der Galle. Ich hatte ja gesagt, so ein Bär, der wird vielleicht 1,5 Liter Galle am Tag produzieren und das wird dann konfektioniert. Ist segensreich für die Menschen, für die Bären natürlich fragwürdig.
Zweifellos, aber es gibt noch keine Möglichkeit, sowas künstlich in irgendeiner Form
zu... Leider nicht.
Und das heißt, das wäre die einzige medikamentöse, in Anführungszeichen, mögliche Therapie, dass man Bärengalle nimmt?
Das ist die Standardtherapie. Es gibt heute eine andere Therapie bei der PBC, das heißt Obitycholsäure, nur dass es mal gesagt ist. Das ist ein anderes Konzept, wo man diese Entzündung versucht zu immunmodulieren und bei ganz, stark immunologisch getriggerten Entzündungen, da kann man natürlich auch mit den üblichen Substanzen wie Cortison oder anderen Immunsuppressive arbeiten. Das ist dann aber dem Spezialisten vorbehalten. Ja.
Ist jetzt so eine Gallenproblematik etwas, was Sie ein Gelenkproblem oder sowas, was jeden mal erwischt, wenn er nur alt genug wird, oder kann man es so nicht sagen?
Ja, wie gesagt, diese Gallenstein-Thematik, das ist, glaube ich, ein bisschen Lotterie. Das kann jeden erwischen. Und wenn Sie wissen, dass, 15-20% der Menschen über 40 Probleme haben, da können Sie abends mal ein paar Bier und eine Schäufele zu viel gegessen haben, dann löst sich so ein Ding und dann sind Sie dran. Und das ist, glaube ich, Glück oder Pech. Bei diesen chronisch entzündlichen Sachen, die sind Gott sei Dank relativ selten, sind aber auch, einer der Gründe, warum man Leber transplantieren muss am Ende des Tages. Mhm. Die sind genetisch sehr stark prädisponiert. Also das sind Familien, die häufiger betroffen sind von diesen.
Das heißt, wenn man irgendwann in der Vergangenheit einen Großelternteil, einen Elternteil hatte, das so ein Problem hatte, dann heißt es aufmerksam sein.
Ohrenspitzen, ja.
Okay. Gut, die Sache mit der weiblichen Problematik hatten wir schon, mit den Hormonen etc. Was kann man jetzt machen? Also wie kann man jetzt dem Problem möglichst aus dem Weg gehen? Ich meine, kein Schäufele, kein Bier ist in Franken eine schwierige Option, aber machbar.
Ja, das ist dieser westliche Lebensstil. Ich glaube, wir essen alle natürlich zu viel, wir bewegen uns zu wenig und wir trinken zu wenig Flüssigkeit. Das sind so Sachen, die man aktiv machen kann. Wenn man eine familiäre Belastung hat, dann wird man immer ein gewisses Risiko mit sich rumtragen, was man nicht ändern kann. Und dann ist es noch so, ich meine, wir werden alle immer älter, was ja schön ist, aber je älter man wird, umso mehr Probleme werden sichtbar. Und da ist die Gallenthematik eben eine von vielen. Ja. Früher sind die Leute mit 40 gestorben, da gab es das eben nicht. Ja.
Jetzt, wenn man Richtung Leopoldina Krankenhaus guckt, wie viele Gallenproblematiken im Jahr sehen Sie? Können Sie es überschlagen?
Also ich kann jetzt keine exakten Zahlen sagen, aber wenn man jetzt mal diese für uns Spezialuntersuchung, diese ERCP, die ja häufig in dieser Thematik angesiedelt ist, da führen wir 600 bis 700 Untersuchungen pro Jahr durch und Operationen werden das sicherlich an der Galle, ich weiß, ich müsste meinen Professor Meyer mal fragen, aber das werden auch viele hundert sein. Das ist ein Feld-, Wald- und Wiesenproblem. Und
das heißt, es begegnet Ihnen im Schnitt einmal am Tag eine Gallenblase so ungefähr?
Mindestens.
Ist es dann so eine OP, wo Sie sagen, ach komm, das mache ich nochmal so zwischen Mittagspause und Kaffee so gerade mal weg oder...
Also ich bin ja jetzt kein Chirurg, das müssen wir den Professor Meyer fragen, aber ich denke, er wird das mit Ja beantworten. Das ist also eine Operation, die sehr standardisiert ist. Wie gesagt, wenn man es gut kann, ist alles einfach. Und bei uns ist es ja die ERCP, die ja per se auch eine schwierige und gefährliche Untersuchung ist. Aber wenn man die gut kann und regelmäßig macht, und das spricht natürlich dann auch für Zentrenbildung, wir sind ja auch Pankreaszentrum zum Beispiel, dann sollte da nichts passieren.
Ja, es klingt jetzt immer so respektierlich, wenn man sagt, das macht man so nebenbei, beim Grunde genommen zeigt das ja nur, welche Menge an Erfahrung und Routine im positiven Sinne da ist, dass natürlich ein Operateur oder Sie bei so einer Endoskop- oder sonstigen Untersuchung immer klar auf den Patienten fixiert sind.
Und es muss natürlich auch in der Breite aufgestellt sein, weil das ja ein 24-Stunden-Thema ist, sieben Tage die Woche. Das heißt, es muss auch ein erfahrener oder auch ein junger Oberarzt muss sowas beherrschen können. Ja? Weil es einfach ein Routine-Thema ist, ähnlich wie ein Blinddarm oder wie eine Mandelentzündung oder wie eine Blutung oder so. Das ist ein medizinisches Standardthema.
Aber wir sehen hier mal wieder den Vorteil auch eines größeren Klinikums, dass so ein Zentrum bildet, weil sie halt die Leute haben und halt auch die Häufigkeit der Fälle dadurch.
Ja, wobei jetzt diese Gallenblasenthematik auch in kleineren Häusern angesiedelt ist und da auch sehr erfolgreich abgearbeitet wird. Ne? Das wird, je spezieller die Thematiken werden, umso wichtiger ist dieser Punkt vielleicht, der jetzt auch politisch natürlich sehr getriggert wird mit allen Vor- und Nachteilen. Das ist vielleicht ein anderes Thema nochmal.
Ich habe vorhin schon überlegt, als Sie sagten 3 bis 4 Tage, wenn man den Gesundheitsminister noch eine Weile lässt, dann macht man es ambulant.
Ja, das ist ja das Ziel, woraus hinaus soll, aber das ist ein eigenes Thema. Aber kurze Antwort dazu, die Methoden, die wir haben, die könnte man natürlich ganz häufig ambulant machen, aber man hat den Menschen ja dahinter mit Begleiterkrankungen, mit dem Alter und mit Problemen. Das heißt, da nur auf Geschwindigkeit zu gehen, das ist, glaube ich, das Falsche.
Aber gerade diese Individualbetreuung, die Sie ansprechen, wäre doch dann ein Argument, wegzukommen von diesen Fallpauschalen und wieder einfach nur zu sagen, der eine, den kann ich nach einem Tag nach Hause schicken, der andere braucht 3 Wochen.
Ja, jetzt wollen Sie es aber wissen. Aber ich bin nebenbei auch Gesundheitsökonom, von daher
gefährlich.
Nein. Also diese Pauschalisierung, die hat uns viel Nerven gekostet die letzten 20 Jahre. Und wir kommen ja daher, dass wir die Finanzierung hatten über Pflegetage. Das heißt, jeder, der im Bett lag, für den gab es Geld. Und dann gab es natürlich eine gewisse Motivation, dass die Leute möglichst lange im Bett liegen, weil man für jeden Tag, egal ob man was macht oder nicht, Geld kriegt.
Deswegen hat man kannte das am Freitag, wurde keiner entlassen. Das hat man mal eher am Montag gemacht.
Genau,
ne?
Genau. Das ist natürlich auch nicht gut gewesen. Und dann hat man jetzt das Pendel in die andere Richtung geschmissen und das mit den Fallpauschalen gemacht. Und da ist es natürlich so, je früher jemand geht und jemand Neues im Bett liegt, kriegt man das gleiche Geld und kann das gleiche nochmal machen. Dann hat sich natürlich jeder nur die einfachen Fälle rausgesucht. Also der Weg, der richtige Weg ist, glaube ich, in der Mitte. Ja, das man muss
wie oft im Leben, ja.
Ja, und das wird aber im Moment, haben wir da eine ganz schwierige Entwicklung, weil natürlich vieles ambulant gemacht werden soll und kann, das ist richtig, aber wir müssen uns die Zeit und auch das Geld nehmen für die Leute, die schwer und vielleicht auch Begleiterkrankungen haben und älter sind, dass wir da keinen Stress in die Behandlung reinbringen.
Aber wie Sie sagen, das könnte das Thema für einen der nächsten 6 Podcaste sein.
Da würde ich auch nochmal antreten. Ja.
Da wäre ich sofort dabei. Das könnte sehr interessant werden.
Ein paar Meinungen, weil Sie sehen ja auch, dass wir jetzt auch im schwierigen Findungsprozess sind hier in Schweinfurt, was die Zukunft angeht. Aber das ist tatsächlich, da warten wir mal ab.
Es bleibt spannend.
So ist es.
Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
Wie immer sehr gerne, Herr Schwarz. Hat mir Spaß gemacht, wie immer.
Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt's zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.